Boah, Alter, hörst du dich plötzlich gut und klar an, regelrecht kristallin?
Ja, ich habe gerade meine Spracheinstellung in Discord auf das Mikrofon abgeändert.
Alter Schwede, Marco, du hast eine richtig gute Klangqualität. Das macht
Ja.
mich regelrecht glücklich. Endlich, wow.
Endlich mal, ja. Marco und Melvin für euch wieder zurück.
Wann ist es Liebe?
Welche Ereignisse in deinem Leben haben dich freier gemacht?
Marco, jetzt beruhig dich mal mehrfach, weil wenn ich mit dem Mikrofon spreche, dann hört es mich trotzdem so wie ein Blinder, der sein Gehör trainiert hat.
Was für ein Vergleich.
Logos, das unheilbare Gesprächigsein.
Ich wünsche euch allen Liebe und Vertrauen.
Supi, gut. Dann würde ich sagen, lese ich dir jetzt ein Märchen vor. Du kannst dich ein bisschen entspannen und natürlich zwischendurch akustisch reagieren. Und wir schauen mal, was das so mit dir macht. Und danach sprechen wir über deinen Zustand.
Spannend, ja, gerne.
Okay. Hast du es dir gemütlich gemacht am Kamin, am Lagerfeuer?
Ja, hätte ich einen, würde ich mich jetzt dahin begeben. Nein, ich sitze an meinem Schreibtisch, ist aber auch recht gemütlich und trinke ein Wasser.
Also vielleicht noch ganz kurz, ich kenne das Märchen selber nicht, genauso wie ich das erste Märchen, das ich einsprach, nicht kannte und mir nicht im Klaren darüber war, wie sexistisch das Ganze ist. Wir sprechen hier aber über Märchen, die einige hundert Jahre alt sind. Nun denn, also das hier ist ein, ich glaube, ägyptisches Märchen. Ich schaue gerade nochmal nach. Wie gesagt, ich kann jetzt nicht viel über den Inhalt sagen, außer dass es von Nizami oder Nizami, ich weiß nicht, wie man diese Person ausspricht, verfasst wurde. Vielleicht recherchiere ich das nochmal und packe das dann irgendwann in die Infos. Die Geschichte von den Heimsuchungen der Liebenden, Marco. Also von uns. Einst lebte ein Jüngling, der war gelehrt wie der junge Jesus und schön wie Josef in Ägypten, und er besaß vor der Stadt einen Garten von solcher Pracht, dass man hätte glauben können, das Paradies sei dort auf die Erde gefallen. Kein Fürst besaß jemals ein derartiges Juwel. Da gab es Rosenhecken und Spaliere von Fruchtbäumen aller Sorten, Samtwiesen von Bächen durchflossen und stille Teiche, in denen junge Zypressen wie aus Smaragd und mit Turteltauben auf ihren Ästen sich spiegelten. Nirgends sonstwo traf man so viele Vögel, nirgends sangen sie lieblicher, und jedermann musste sie um ihre Flügel beneiden. Denn ach, auf allen vier Seiten war dieser Himmelspark von einer hohen Mauer umschlossen, die den bösen Blick und die Diebe am Eindringen hindern sollten. Kann es da Wunder nehmen, dass dieser Garten die größte Freude und den ganzen Stolz seines Besitzers bildete? So oft es ihm seine Geschäfte erlaubten, kam er aus der Stadt zur Erholung dorthin, beschnitt die Bäume, pflanzte Jasmin, Narzissen und Veilchen und unternahm einen Rundgang, der sein Herz immer neu mit Entzücken erfüllte. Als nun wieder einmal um die Mittagszeit der junge Herr seine Blumen besuchen wollte, hörte er schon von weitem Gesang und Lautenspiel. Überrascht lauschte er. Wie? Irrte er sich? Drangen nicht diese süßen Töne, mit denen man wohl Früchte von ihren Ästen hätte herablocken können, geradewegs aus seinem Garten? Er beschleunigte seine Schritte und richtig, bei der Mauer angelangt, vernahm er die Musik, die herzbetörende, von ganz nahe. Ja, da drinnen war ein Singen und Lachen, ein Tappen und Stapfen, als hätten die Bäume selbst zu tanzen begonnen. Was und wer konnte das sein? Rasch eilte unser Jüngling zum Tor, doch er fand es verschlossen, und sein Gärtner, der ihm sonst immer öffnete, schien eingeschlafen zu sein. Denn wie sehr er auch pochte und rüttelte und rief, es kam niemand. Was nun? Einen Schlüssel hatte der junge Herr nicht bei sich, aber umkehren und ihn erst holen, das konnte und wollte er nicht, denn bereits hatten ihn die Stimmen der unsichtbaren Besucher, Mädchenstimmen, in tausend Fesseln geschlagen. Er musste Eingang finden in den Garten, koste es, was es wolle. Aber wie? Der Jüngling geriet vor Ungeduld und Ratlosigkeit außer Rand und Band. Er stampfte, er schrie und verlor jede Selbstbeherrschung. Vor Aufregung zerriss er seinen eigenen Mantel. Es half ihm aber alles nichts. Nachdem er den singenden und klingenden Park schon mehrmals vergeblich umkreist hatte, wie eine liebeskranke Motte ein Licht hinter Glas, kam ihm plötzlich eine etwas undichte Stelle in der Mauer in den Sinn, die nur er allein kannte. Warum hatte er sich ihrer nicht längst schon erinnert? Sogleich eilte er dorthin, zerbrach einige Steine und räumte den Schutt weg, dass schließlich ein Loch entstand, groß genug, um ihn einzulassen. »Ich muss doch schauen, was da los ist«, dachte er bei seinem seltsamen Tun zur eigenen Entschuldigung. »Schauen, wer da meinen Garten in Aufruhr bringt und ob vielleicht dem Gärtner etwas zugestoßen ist.« Daran glaubte er im Ernst freilich selber nicht, sondern die unbekannten Besitzerinnen jener Stimmen wollte er erkunden, die es seinem Herzen angetan hatten. Doch genug davon. Nachdem er sein Loch gebohrt hatte, kroch er hindurch in den eigenen Garten wie ein Dieb. Das war nicht gut für ihn. Noch hatte er keine Zeit gefunden, sich wieder aufzurichten, als auch schon von rechts und links zwei Mädchen herbeieilten, ihn mit Stöcken unbarmherzig verprügelten, ihn dann hochzerrten und dem Überraschten, der sich so schnell nicht verteidigen konnte und auch nicht mochte, Hände und Füße banden.
»Elender Dieb«, schalten sie und ohrfeigten ihn überdies noch. »Schade, dass der Herr dieses Gartens nicht hier ist. Der würde dich noch anders bestrafen als nur mit dem bisschen Prügel. Und du Lochbohrer hättest das wahrscheinlich verdient. Denn wer kommt schon, wo es ein Tor gibt, durch die Mauer gekrochen?«
Als der Jüngling das hörte, musste er trotz seiner Schmerzen lachen.
»Der Herr des Gartens bin ich selbst«, sagte er. »Aber die Strafe war dennoch verdient. Auch in den eigenen Garten kommt man nicht wie der Fuchs in den Hühnerstall. Wer das tut, ist selbst schuld daran. Wenn es ihm übel ergeht und sein Besitz ihm abhanden kommt, eure Schläge waren also gerecht.«
Darauf stellten die zwei Wächterinnen ein Verhör mit ihm an. Und als sie erkannten, dass er die Wahrheit gesprochen hatte und wirklich selbst der Besitzer des Gartens war, verwandelte ihr Zorn sich in Mitleid und ihr Grimm in Liebe. Denn jetzt erst bemerkten sie auch, dass ihr Gefangener schön, jung, beredt war. Und welche Frau könnte da noch widerstehen, Marco? Schnell befreiten sie ihn von den Fesseln, küssten ihm stattdessen Hände und Füße und baten ihn für den bösen Empfang viele Male um Verzeihung. Nachdem sie die Bresche in der Mauer sorgfältig mit Steinen und Dornengestrüpp wieder verstopft hatten, sprachen die beiden Schönen zum Jüngling.
»Du musst wissen, dass heute die lieblichsten Mädchen der Stadt lauter herzraubende, mondgesichtige, lauter rauchlose Kerzen und Gemälde ohne Fehl in deinem Garten zu Scherz und Vergnügen versammelt sind. Weil nun du der Besitzer bist, den wir nicht einmal um Erlaubnis gefragt, sondern den wir im Gegenteil erst noch schlecht behandelt haben, so laden wir dich ein, unser Gast zu sein. Und welches Mädchen dir dann immer gefallen mag und welchem du deine Liebe schenken willst, das werden wir dir zuführen in ein geheimes Versteck.«
Der Jüngling, der das hörte, freute sich sehr, denn obwohl er ein reines und frommes Herz hatte, so wohnte eben doch auch die Leidenschaft darin. Und die war, wie wir ja wissen, schon erwacht in ihm und konnte jetzt der neuen Versuchung nicht widerstehen. Erwartungsvoll folgte er den beiden. Sie führten ihn zu einem von Bäumen umsandeten Pavillon, von dessen Obergeschoss aus man freie Sicht hatte über den weiteren Gartenbezirk.
»Steig hinauf«,
geboten ihm seine Begleiterinnen,
und halte dann Ausschau. Dies tat der junge Herr, und zwar benützte er, um selbst nicht entdeckt zu werden, ein verborgenes Guckloch in der aus Ziegeln erbauten Verandawand. Und was erblickte er da? Fast hätte er seinen eigenen Park nicht wiedererkannt. Zwar sah er zwischen Wiesenstreifen und einem Zypressenwäldchen der von Lilien, Narzissen und Jasminsträuchern umsäumten Teich, auf seinem Grund auch, wie immer so klar wie durch Augenwasser, die Marmorfliesen und Goldfische, deren Ruhe kein Feind je gestört hatte. Aber was war schon dieses Paradies verglichen mit denen, die es jetzt bewohnten? Was war neben ihren Liedern der Vogelgesang? Und was neben ihren Spiegelbildern im Wasser die Fische? Die Silberschenkligen, Jasminhäutigen, sie ahnten ja nicht, dass jemand sie heimlich beobachtete, als sie von nun vom Spielen erhitzt und voll Übermut die leichten Gewänder abstreiften und nackt wie schimmernde Perlen vom Uferbord in den Weiher sprangen. Zu den Goldfischen kamen die Silbernixen. Und war das ein Tauchen und Spritzen, ein Lachen und Prusten. Sie hielten sich an den Händen und sie tanzten im Wasser, umarmten einander und bauten Schiffchen aus Blättern und Früchten. Dies alles beobachtete von seinem Schlupfwinkel aus der Jüngling, der Arme. Vor Sehnsucht verging er beinahe. Er konnte die Augen von dem Schauspiel nicht abwenden und wusste doch nicht, wie er den Anblick noch länger ertragen sollte. Er glich einem Betrunkenen, den der Durst verbrennt, der aber keine Kraft mehr hat, das Wasser neben sich zu ergreifen, oder wie ein Fallsüchtiger war er, der in der Neumondnacht einen Anfall bekommt. Ja, noch grausamer war sein Schicksal. In den Adern kochte sein Blut und er keuchte. Er hatte vor Augen Paradiese wonnen und litt doch um ihretwillen Höllenqualen. Da lagen unter seinen Blicken im Sonnenlicht ausgebreitet die herrlichsten Schätze. Zuckerlippen und Apfelkinne, Orangenbrüstchen und Juwelenhügel, wonach er sich in der Einsamkeit seines Versteckes Hals und Pupillen verrenkte, während der Vogel seiner Leidenschaft umsonst die Flügel spreizte und die aufgereckte Schlange der Lust aus dem engen Kerker vergeblich den Ausgang suchte. Kann man sich eine schmerzlichere Pein ausdenken als diese? Inzwischen hatten die Mädchen vom Baden endlich genug bekommen. Sie entstiegen dem Wasser wie vom Tau gewaschene Blumen und hüllten sich wieder in ihre rosafarbenen und himmelblauen Gewänder. Es war eine unter ihnen, eine Lautenspielerin, die hatte den Sinn unseres Jünglings mehr verwirrt, sein Verlangen straffer gespannt und seinen Verstand schlaffer gemacht als alle anderen zusammen. Ihr Lächeln konnte tausend Herzen zugleich verführen und ihr Blick den Liebhaber töten. Schwarze Locken umschatteten ihre Stirn und noch hatte niemand die Dattellippen über dem Halbmond ihres Kinns jemals gekostet. Die leibhaftige Versuchung war sie, und wer kann es dem Jüngling verargen, dass er solcher Anfechtung nicht lang widerstand und seine Tugend wäre bloß ein Käufer zur Stelle gewesen, billig verkauft hätte. Nach einer Stunde erschienen im Pavillon die zwei Wächterinnen, welche dem Panther die Gazellen gezeigt hatten, und fragten ihn: »Nun, welche von ihnen gefällt dir am besten?« Darauf nannte er ihnen jene Lautenspielerin, und noch hatte er nicht ausgeredet, als die beiden auch schon aufsprangen, hinauseilten und raubtiergleich einbrachen in die Antilopenschar ihrer Gefährtinnen. Durch sein Kuckloch sah er, wie sie die Schöne mit der Laute zwischen sich nahmen und sie unter allerhand Zärtlichkeiten und Schmeicheleien davonführten. Auf einem weiten Umweg, so dass die anderen Mädchen sie nicht beobachten konnten, brachten sie dann die Beute ihrem Schützling in den Pavillon und ließen das Paar dort allein. Plötzlich also stand vor dem Jüngling das holde Feengesicht. Er konnte ja nicht wissen, dass die Wächterinnen seiner Angebeteten von ihm schon erzählt und die Saiten ihrer Laute zur Liebe gut gestimmt hatten. Und er wusste auch nicht, dass jetzt die Schöne, so von Angesicht zu Angesicht, das Silber jener Beschreibung in pures Gold verwandelt fand. Und weil er das alles nicht ahnte, machte die Verliebtheit den Jüngling verlegen. Und aus lauter Scham und Scheu wurde sein Gesicht finster und klang seine Stimme streng. »Wer bist du? Wie heißest du?« fragte er.
»Mein Name ist Becht, was Glück heißt«,
erwiderte sie. »Woher kommst du und was betreibest du denn?« Sie lächelte.
»Meine Heimat ist das Licht und mein Beruf Musik.«
»Und was noch?«
»Zärtlichkeit.«
»Und gibst du mir einen Kuss?«
»Viele.«
Als der Jüngling das hörte, fielen Scham und Schüchternheit von ihm ab, und er rief, »Dafür ist die Stunde uns günstig. So willst du mir denn wirklich gehören?«
»Sogleich«,
versprach sie.
»Du willst? Ich will.«
Was gab es da noch weiter zu sagen? Wie die schöne Becht jeweilen in die Saiten ihrer Laute, so griffen nun ihre Locken die Finger des Jünglings, und er drückte die Liebliche, als sei sie wie sein bebendes Herz ein Teil von ihm selbst, an die Brust. Er naschte den Zucker von ihrem Mund mit Lippen und Zähnen, und durch die Küsse wurde die Glut in seinem Innern zum lodernden Brand. Wer konnte sie löschen, die Flammen? Nur eine Quelle voll Süßigkeit vermochte das noch, nur das versiegelte Wasser des Lebens. So sprang denn der Löwe die Antilope an, das Paar, Jäger und Beute, kam darüber zu Fall, und ach! Der kleine Bau war alt, sein Gemäuer brüchig, die Wände erzitterten und neigten sich, es wankte das Dach, und auch der Fußboden hielt dem Anprall nicht stand. Risse klafften auf, Ziegel und Balkenwerk splitterten, und während so der ganze Pavillon allmählich in sich zusammenstürzte, sprang der Jüngling hierhin, das Mädchen dorthin, und beide konnten sie noch mit knappster Not nach verschiedenen Seiten ins Freie flüchten und rannten dann davon, verwirrt und beschämt. Während der Herr des Gartens unter Büsche in einen stillen Winkel floh und dort gramerfüllt den tückischen Zufall überdachte, eilte die Schöne zurück zu ihren Freundinnen ans Ufer des Teiches, setzte sich nieder mit gerunzelten Brauen, und auch sie nährte nur schweigend ihren Kummer.
»Was ist geschehen? Was hast du?«
fragten sie die Gefährtinnen. Darauf ergriff sie ihre Laute, spielte darauf und sang dazu mit einer Stimme, von der ihr Liebhaber, hätte er sie gehört, wahnsinnig geworden wäre, dieses Lied. Okay.
»Lasst mich durch meines Liedes klagen, Gruß allen Liebeskranken sagen. Wer liebt in dieser Welt, muss leiden. Wer Qualen scheut, soll Liebe meiden. Von welcher Liebe, ach so viel, singt meiner Laute lautes Spiel. Wen dieser Wein einmal geweckt, der wird von nichts mehr abgeschreckt, und wenn ihm auch die Seele bricht, umkreist er weiter doch sein Licht. Wen Liebe reut, der liebte nicht, wer liebt, der flieht das Sterben nicht.«
Nachdem das die zwei Wächterinnen vernommen hatten, errieten sie, dass irgendein Unglück ihren Schützling betroffen haben musste, und sofort machten sie sich auf, um den Vermissten zu suchen. Endlich fanden sie ihn auch, ganz bekümmert und mutlos, und auf ihr Drängen berichtete er ihnen von einem Missgeschick, das Becht und ihm zugestoßen war. Voll Mitleid trösteten ihn die beiden, machten ihm wieder Hoffnung und sprachen:
»Sei getrost, denn heute Abend sollst du dennoch ans Ziel gelangen. Wir werden schon einen Vorwand finden, um die Mädchen am Nachhausegehen zu hindern, so lange, bis du deine Mondgesichtige nach Herzenslust umarmt haben wirst. Gedulde dich, bis die Dunkelheit ihren Schleier herablässt. Das wird dann für dich die richtige Zeit und Gelegenheit sein.«
Damit enteilte das Paar und ließ den Jüngling mit neuer Zuversicht erfüllt zurück. Als später die Nacht ihren schwarzen Zobelpelz über die goldgestickte Matratze des Tages breitete, als das Sonnenschwert abglitt am Panzer der Finsternis und dafür die 1000 goldenen Nagelköpfchen der Sterne aufleuchteten, da kehrten die Wächterinnen, wie sie es versprochen hatten, ins Versteck ihres Freundes zurück, brachten jene Schöne zu ihm und verließen die beiden. So war denn die durstige Zypresse ein weiteres Mal vereint mit dem Wasserstrom, und mit der Sonne verband sich der Mondesglanz. Ein Stell dich ein, mit einer solchen Gefährtin zu solcher Stunde an solchem Zufluchtsort, welcher Mann, sag, hätte da noch gezögert, Marco? In allen 7 Körperteilen begann das Blut unseres Jünglings zu kochen. Er streckte die Arme aus voll Verlangen nach ihr, die Ersehnten, der lang Entbehrten. Er wollte ihre Perle durchbohren mit seinem Rubin, er wollte tun, was jeder weiß und wovon sich doch jeder zu reden scheut. Da geschah es, das Unheil. Auf einem Zweig nämlich, hoch über dem Liebespaar, schlief ein Vogel. Den hatte ein riesiger wilder Kater entdeckt, war mit Mühe und Vorsicht von Ast zu Ast immer näher geklettert und jetzt, im gleichen Augenblick, da der Liebende die Geliebte packte, sprang auch der wilde Kater voll Ungeduld nach der Beute, verfehlte sie um Haaresbreite und sauste in hohem Bogen durch die Luft, gerade auf den Jüngling und das Mädchen. Man kann sich das Weitere ja denken. Vor Wut und Schrecken fauchte das Katzentier, kratzte und biss, und die beiden meinten nichts anderes, als dass sie ein teuflisches Ungeheuer in ihrem Wonnentraum überfallen hätte. Fuhren auseinander und stürzten mit bebenden Knien und Herzen von dannen. Unerfüllt war wieder die Liebe, ungebacken das Brot geblieben. Als nun die Schöne in so bejammernswerten Zustand bei ihren Gefährtinnen wieder auftauchte und diese sie verwundert befragten, zupfte sie von neuem die Saiten ihrer Laute und begleitete die Melodei mit diesem Lied. Der Judasbaum blühte, Zypressen erwachten, der Frühling kam und die Rosen lachten. Im Wipfel saß die Nachtigall, o Freudentag voll Jubelschall. Neu ließ der Gärtner den Garten erstehen, es kam ja ein König ihn anzusehen. Er hob in der Hand den Becher mit Wein, da fiel auf den Becher vom Himmel ein Stein. O du, um den meine Seele sich grämt, ich steh vor dir, den ich liebe, beschämt. Wieder verstanden die Wächterinnen dies Lied zu deuten, und erfüllte auch ihre Herzen der Kummer. Wo war bloß der Jüngling? Das war ihre erste Sorge, und sie forschten ihm überall nach. Es dauerte aber, bis sie ihn auffanden, geraume Zeit, denn der Arme war völlig verstört in ein enges Bachbett gekrochen, und dort saß er zusammengekauert wie ein Dieb zwischen Buschhecken, Zypressen, Weiden, Pappeln. Den schwesterlichen Freundinnen gelang es, ihn abermals mit dem Schicksal zu verwöhnen, und zum dritten Mal brachten sie ihn und das Mädchen mit der Laute zusammen und sandten sie zur Rose des Rosenwasser. Und wirklich, als sich die Liebenden gegenseitig entdeckten, war dies Wiedersehen für ihre Leiden das beste Heilmittel, und rasch vergaßen sie die ausgestandenen Schrecken. Hand in Hand suchten sie für ihre Zärtlichkeit das geeignete Nest. Und war der Garten denn nicht groß? Gab es in ihm nicht heimliche Plätzchen mehr als genug? Ragte da nicht gerade vor ihnen ein Baum hoch auf und fielen nicht seine Äste ringsum wie dichte Wände bis auf den Boden herab? In dies Laubhaus schlüpften die zwei, und nachdem sie sich aus Blättern ein Lager aufgehäuft hatten, wie kein König ein weicheres hat, sanken sie ineinander in die Arme, pressten Brust auf Brust und schmiegten Glied an Glied. Steil schlug die Flamme empor und wollte gelöscht sein, schon setzte der Jüngling zum Sturm an auf die Festung, von der doch statt Waffen eine Strickleiter ihm noch zu helfen herabhing, schon hatte er darauf die Zinne beinahe erklommen, da ereignete sich, was weder der Stürmer noch die Bestürmte voraussahen. Zwischen zwei Ästen jenes Baumes hatte der Gärtner an eine Schnur eine lange Reihe von Kürbissen befestigt, und eine Feldmaus kam gerade jetzt dort vorbei und biss raubgierig diese Schnur an ihrem einen Ende durch. Und ach, was geschah? Die Kürbisse, einer am anderen, fielen wie Geschosse abwärts. Wohin? Auf Holz, auf Erde, auf Fels, auf der liebenden Glieder und Köpfe. Woher? Und warum dieser schreckliche Angriff? Es war ein Lärm und Getöse wie von Trommelschlägen und zugleich einem Steinhagel, und mit einem Schrei, als sei sie von Sinnen, riss die Schöne sich los und floh wie auch der Jüngling ohne Schuhe und dafür mit Beulen die furchtbare Stätte. Diesmal brachte Becht vor den Freundinnen lange Zeit kein Wort hervor. So sehr zitterte sie und würgte die Angst ihre Kehle. Schließlich aber sang sie zum dritten Mal zur Laute ein Lied. Ein Lieber kam zu seiner Lieben, von Sehnsucht nach dem Glück getrieben. Rotrose bei Zypresse lag, es reiften die Früchte an diesem Tag. Nach ihrem Perlschatz griff seine Hand, und nach der Tür ins Wunderland, da brach auch über ihn der Sturmwind herein und verjagte den Falter vom Flammenschein. So klagte die schöne Musikantin, und die Wächterinnen wussten genug. Sie eilten, den Jüngling zu suchen. Der hatte sich nicht einmal mehr versteckt, so schwach und verzweifelt hatten ihn seine Misserfolge und die Scham darüber gemacht. Er lag irgendwo im Gras auf dem Bauch, noch immer bebend und voll Entsetzen über das Abenteuer mit den Kürbissen. Die Aufgabe der Trösterinnen war diesmal schwieriger denn je, aber mit viel Geduld und gutem Zureden befreiten sie am Ende doch den unglücklichen Liebhaber von seinen schwarzen Gedanken und Stimmungen. »Versuch es noch einmal«, rieten sie ihm, »und sei noch umsichtiger und darauf noch zärtlicher als bisher. Wir müssen euch ein Nest finden, in das kein Übel Eingang findet, und dann wollen wir zwei in der Nähe Wache halten.« Nachdem sich der Jüngling ein wenig umgesehen hatte, fand er hinter einem Wäldchen in einer Ecke der Parkmauer den geeigneten Zufluchtsort. Ein blühender Jasminstrauch schloss den Winkel wie eine große weiße Fahne nach außen hin ab, und am Fuß der Mauer führte eine Höhle tief in die Erde. Schon hatten auch die Wächterinnen die rosengesichtige Schöne an das verschwiegene Plätzchen gebracht, und als sie der Jüngling erblickte, war dies Balsam für seine Seele. Mit einem Mal fiel die Kummerlast von ihm ab. Er zog die Geliebte auf das weiche Bett von Jasminblüten beim Eingang der Höhle. Wieder raubte ihm die Gegenwart des Mädchens alle Geduld und fast die Besinnung, und im Fieber der Liebeslust verbrannte die Scham. Er öffnete eilig das Brustband der Zarten und dann auch das andere Band um ihr seidenes Beinkleid und drückte den Rosenstrauß an die pochende Brust. »Nein«, dachte er, »nichts könnte ihm jetzt diese Herrlichkeit nochmals entreißen.« Der Unglückliche! Er wusste ja nicht, was sich in seinem Rücken im Innern der Höhle inzwischen abgespielt hatte. Dort nämlich wohnte eine Fuchsfamilie, und ihr Feind, der Wolf, war in dieser Nacht durch einen anderen Zugang in den Bau eingebrochen. Das war für die Füchslein ein schreckliches Unheil. Als sie den Räuber erkannten, packten sie Todesangst, und sie begannen alle miteinander, um ihr Leben zu rennen. Es blieb ihnen nur der Ausgang in den Garten des Jünglings übrig, und während dieser nichtsahnend seinen Juwelenschatz in den Armen hielt und soeben, wie sagen wir es nur, soeben also seinen Stift in ihr Salbenbüchschen eintauchen wollte, kamen Hals über Kopf die Füchse gerast und hinter ihnen der Wolf. Wohl sahen die Rotpelze das neue Hindernis, das sich da unerwartet auftürmte vor ihrem Loch, aber weil sie keine andere Wahl mehr hatten und nicht gefressen werden wollten, sprangen sie todesmutig dagegen an und tapp, 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 einer dicht hinter dem anderen, kletterten und hüpften und stolperten sie in wilder Jagd über das Liebespaar hinweg ins Freie. Ganz zuletzt kam auch noch der Wolf. Aber da waren die beiden auch schon auseinandergestoben. So wie sie waren, halbnackt, zerkratzt und mit Staub und Erde bedeckt, ergriffen sie die Flucht vor dieser neuen und schrecklichen Heimsuchung. Sie hatten ja keine Ahnung von dem, was sich wirklich zugetragen hatte. Ihnen war, als hätte man die Hölle mit all ihren Teufeln auf sie losgelassen. Und denen wollten sie, mehr tot als lebendig, entkommen. Während aber der Jüngling erfolglos über die hohe Mauer aus seinem eigenen Garten zu fliehen versuchte, lief das Mädchen auf geradem Wege den beiden Wächterinnen in die Arme. Sie fingen die Verstörte auf, und da sie jetzt überzeugt davon waren, die schöne Becht sei selbst irgendwie an allen diesen Zwischenfällen und an all dem Ungemach schuld, hielten sie ihre Gefangene von rechts und links wie eine Perle zwischen zwei Krokodilrachen fest und schrien sie an: »Sag, was eigentlich soll das? Hast du den Satan im Leib? Oder warum sonst quälst du so unmenschlich diesen Jüngling und hassest ihn, der dich liebt? Schämst du dich denn gar nicht, mit ihm, unserem Gastgeber und Gast zugleich, so grausam zu spielen?« Vergeblich beteuerte und beschwor die Arme ihre Unschuld, die zwei Wächterinnen glaubten ihr nicht, schalten immer weiter und begannen sie zu verprügeln. Gerade rechtzeitig erschien da der Jüngling. Er war unterdessen zur Besinnung gelangt, sein Verstand war zurückgekehrt und er hatte erkannt, dass die Quelle all der Verirrungen und Verwirrungen in ihm selbst liegen müsste. Nun suchte er die Geliebte und kam also eben dazu, wie die Vorwürfe, die Schläge und Püffe auf die Schuldlose niederprasselten. Sofort trat er dazwischen. »Hört auf! Peinigt dich noch die Gepeinigte!« rief er voll Scham. »Sie ist rein, durch und durch! Und der einzige Schuldige hier bin ich selbst, ich, ihr unwürdiger Sklave. Denn wisst, alle diese Zwischenfälle waren in Wirklichkeit Zeichen des Himmels, für die ich dankbar sein muss, denn sie hielten mich davon ab, Schlechtes zu tun. Wen der Dämon seinem Wunsch nicht unterwerfen kann, der wird im Innern gut, wen aber sein Herz zu bösen Taten verführt, der wird vergiftet davon. Seht dieses Mädchen! Wer muss ein solches Feengesicht nicht lieben? Aber diese Liebe muss rein sein und schuldlos wie die Geliebte, denn ist sie das nicht, so wird sie zum Fluche, und dann verdorrt von ihrem bösen Blick auch der schönste Fruchtbaum, so dass keiner von ihm mehr essen mag. In uns selbst lauern die Raubtiere und sind die Falle verborgen. Nicht außerhalb. Es ist nicht mein Verdienst, dass ich ihnen diesmal entging, und ich will jetzt auch nicht weiter davon reden. Genug. Ich bereute und ich gelobte vor Gott, meine Schuld wieder gut zu machen, wenn er mir die nötige Zeit hierfür gewährt und wenn mich diese Schöne, deren Gefangener mein Herz ist, annehmen will als ihren rechtmäßigen Gatten.« Nachdem das die Wächterinnen gehört hatten, ehrten sie in seinen Worten das Walten des Allmächtigen. Sie verbeugten sich vor ihm und sprachen: »Preis sei einem so reinen Glauben, der dich zum Guten führt und vor dem Bösen bewahrt. So manches Ereignis scheint uns Menschen eine Qual zu sein, während es in Wahrheit doch zu unserem Besten geschieht. In so manchem Schmerz erkennen wir erst später den Segen.« Als dann am Horizont die Sonne emporgestiegen war und in ihrem leuchtenden Spinnennetz das Böse und Dunkle gefangen lag, da eilte der Herr unseres Gartens, von seiner Liebe beflügelt, zurück in die Stadt. Dort bereitete er alles zur Hochzeit vor, und nachdem mit den Freunden und mit tausend Freuden das Fest gefeiert worden war, blieben endlich die Liebenden allein mit der Nacht. Sie umarmten einander, und siehe da, das Haus stürzte nicht zusammen. Kein Kater ging auf Vogeljagd. Nirgends fielen Kürbisse. Und die Wölfe ließen die Füchse in Frieden. Liebe war die Welt, von den Vögeln des Himmels bis hinunter zu den Fischen im Wasser. Und eine Liebe fand in jener Stunde auch der Jüngling. Die war Licht wie der Sonnenquell, rein wie Jasmin und weiß wie Silber. Aus Weiße besteht das Tagesleuchten, und weiß ist auch der welterhellende Mond. Erzwungen ist jede andere Farbe, und weiß allein ganz unvermischt. Darum tragen wir, Zarathustria, beim Beten auch weiße Gewände. Aus dem Heft Peiker von Nizami.
Amen. Okay, bist du noch da, Marco?
Ja.
Oder? Oder gänzlich weggetreten?
Nee, das war mal ein Ritt. Der längste Monolog kann man ja nicht sagen, aber die längste Solo-Ausführung in einem unserer Podcasts. Ja, willkommen. Wir haben das Wort noch gar nicht an euch gerichtet. Vielleicht zu dieser Märchenstunde Spezial. Ja, was haben wir da gerade gehört? Kannst du es zeitlich einordnen, von wann das ist?
Ja, ich glaube irgendwann zwischen 1 nach Christus und 2022.
Okay, ja, nein, also der Zeitraum reicht.
Ich bin gerade am Recherchieren. Das ist tatsächlich sehr, sehr alt. Also Nizami oder Nizami war ein persischer Dichter und der bedeutendste Vertreter des romantischen Epos in der persischen Literatur und hat im 12. Jahrhundert gedichtet und gewirkt. Also es war nicht unbedingt gestern, auch nicht unbedingt vorgestern, sondern letzte Woche. Ja. Und ich glaube, die Thematik ist auch eindeutig. Ich hoffe, du hast uns beiden immer wieder aufs Neue in der Geschichte entdeckt. Unsere ja, Geschichte sozusagen dort wiedergefunden.
Ja.
Prinzesschen, Prinzesschen, warum bist du so errötet? Hat man dir etwas beigeflötet?
Ja, erstmal vielen Dank für diese auch recht lebhafte Darstellung des Geschriebenen. Auch du hast auch gesungen, hast dir die Melodie auch noch dabei irgendwie überlegt. Also Chapeau dafür. Ja, was haben wir da gehört? Es ist recht interessant, dass das so alt ist, aber irgendwie auch noch Aktualität in gewisser Weise mit sich trägt. Mhm. Wir haben hier zwei, ja, von Lust motivierte Personen, die zu einem Tête-à-Tête zusammenfinden möchten, aber immer wieder daran gehindert werden durch scheinbar zufällige Gegebenheiten. Und da dies dreimal passiert, wird auch irgendwann die Interpretation des Zufälligen verändert sich und man wähnt dahinter einen moralischen Appell von irgendetwas an die beiden, diesen Akt doch nicht in Anführungsstrichen Sünde zu vollziehen, um mal das christliche Wort dafür zu verwenden. Ja, also ich lese das als eine Geschichte, wie Moralvorstellungen unser Leben beeinflussen und auch unsere Interpretation der Geschehnisse in unserem Leben bestimmen. Und dass der Antagonist davon quasi die kurzfristige Lusterfüllung oder Impulserfüllung steht, hier gegenüber dieser Moralvorstellung doch ein eheliches Bündnis einzugehen, um dann diesen Trieben in einem moralisch angemessenen Rahmen zu verfolgen. Von daher ist es durchaus noch aktuell. Ich glaube, wir kennen, oder viele von uns kennen vielleicht so, ja, moralische Impulse in uns, wenn wir von, ja, sehr alternativen Beziehungsformen hören, Polyamorie oder dergleichen, in der es ja wirklich darum geht, mehrere Menschen parallel gleichzeitig zu lieben. Also nicht nur der körperliche Aspekt spielt ja eine Rolle, sondern auch der intersubjektiv-emotionale Aspekt. Und da merke ich immer noch an mir, dass das so ganz tief in mir anerlernte moralische, ja, so Abneigungsgefühle aufkommen. Nicht gegenüber der Person, sondern, ja, Ekel ist zu viel das Wort. Ich sag mal Scheu. Es kommt Scheu in mir auf, wenn ich dann davon höre. Und das arbeitet in uns allen. Also auch heute ist es noch aktiv. Wir würden es vielleicht dann ja, in eine andere Geschichte kleiden, in eine andere Handlung, aber der Grundkonflikt ist immer noch da, würde ich sagen.
Schön intellektuell zusammengefasst. Mich hat diese Geschichte an einen Film erinnert, den ich vor kurzem sah, den ich auch empfehlen möchte, und zwar Der plötzliche Reichtum der armen Leute von Korbach. Korbach ist ein Dorf hier ganz in der Nähe, wo ich wohne. Und es ist ein Film aus den 70er Jahren, Schwarz-Weiß-Film, wo unter anderem auch der Fassbinder mitspielt, also eine Nebenrolle. Und die Musik ist von dem Klaus Doldinger. Also ich liebe Doldinger. Wer ihn nicht kennt, der hat zum Beispiel den Soundtrack von Das Boot oder Tatort oder Derek gemacht. Und in diesem Film wird die wahre Begebenheit eines Postkutschenraubes in den frühen 1820er Jahre verarbeitet. Und das Spannende ist also, das war damals eine Zeit, in der die Leute auf dem Land bettelarm waren. Es war kurz nach der Abschaffung der Leibeigenschaft, wo man ja meinen könnte, denen ging es dann besser. Aber nein, das hat bedeutet, dass die Krone einfach massiv besteuern musste, um diese Verluste auszugleichen. Das heißt, denen wurden wirklich alle möglichen Ersparnisse aus den Taschen gezogen. Und das hat natürlich auch die Verzweiflung gesteigert. Und dann haben sie sich irgendwann mehr oder weniger zusammengetan, also einige Männer aus dem Dorfe, und haben einen Postkutschenraub geplant und organisiert. Aber mussten das Ganze 6 oder 7 Mal in Folge abbrechen. Also immer wieder kam es zu irgendwelchen schicksalhaften Ereignissen, jetzt ähnlich wie auch in diesem Märchen, dass irgendwie plötzlich eine Schneewehe einbrach und die dann befürchten mussten, dass man die Spuren nachher im Schnee sehen könnte oder dass plötzlich überhaupt keine Truhe auf der Postkutsche war oder irgendwie sich einer von denen verletzt hat. Also alle möglichen Umstände, sodass irgendwann auch immer mehr davon abgewandert sind und gesagt haben, also der liebe Herrgott, damals waren die Menschen ja samt und sonders gläubig, der will das nicht, dass wir diese Sünde, diese Todsünde begehen. Und deswegen distanziere ich mich davon. Allerdings hat es dann irgendwann, das ist jetzt wiederum nicht ganz so kongruent zu dem Märchen, es hat dann irgendwann geklappt. Und die haben auch einen enormen Schatz erbeuten können und waren dann vorübergehend steinreich, sind dann aber leider überführt worden und am Ende auch alle hingerichtet worden. Ja, jedenfalls auch da irgendwie so diese Idee, von oben wirkt eine höhere Instanz auf mein Handeln ein oder versucht mich womöglich vor der moralischen Sünde zu bewahren. Es ist natürlich so die Frage, also wenn ich das annehme, dann gäbe es ja keine Zufälle. Ich bin durchaus, ich bin durchaus bereit, das zu diskutieren, dass es keine Zufälle gibt. Diese Erklärung ist mir ein wenig zu roh und zu billig. Ich glaube, das hat mehr mit uns selber auch zu tun, mit unserem inneren Universum, das mit der Außenwelt korreliert. Ja, dass vielleicht in uns, man nennt es heutzutage Über-Ich oder dergleichen, in uns eine Instanz waltet, die also die äußeren Umstände auch mit designt und mit beeinflusst, und dann plötzlich begegnen uns Resultate oder eben Situationen, die unser Verhalten in dem Moment blockieren, ja, oder beeinflussen. Finde ich eine interessante These. Also vielleicht kannst du da nochmal so als Philosoph was zu sagen, vielleicht kennst du auch den einen oder anderen Philosophen, der da irgendwie entsprechende Theoreme zu erschaffen hat.
Nee, ad hoc nicht, aber das ergibt durchaus für mich Sinn. Da sind wir ja auch wieder in dem ganzen Themenkomplex Confirmation Bias. Das hatten wir, glaube ich, bei Taleb auch angesprochen, in der Folge über den schwarzen Schwan. Also wir gehen mit einem Weltbild an die Geschehnisse um uns heran und ja, selektieren quasi die Ereignisse nach denjenigen Mustern, die halt in unser Weltbild hereinpassen. Und wenn wir das nur lange genug durchspielen, dann können wir halt jedes Mal in unserer Umwelt unser Weltbild bestätigt finden. Das ist ja auch der ganze Themenkomplex mit Verschwörungsmythen.
Ja.
Die speisen sich ja auch daraus, dass wir die ich sage mal jetzt mal Realität in Anführungsstrichen oder die Geschehnisse in der Umwelt so selektiv wahrnehmen, dass nur diejenigen Informationen für uns Relevanz haben oder überhaupt existieren, die in unser Weltbild hereinpassen. Es ist natürlich gefährlich, weil man sich die eigene geistige Flexibilität nimmt. Also ich habe früher immer den Wunsch gehabt, also was heißt früher, es ist gar nicht so lange her, also auch noch im Studium, im Philosophiestudium, habe ich mir immer gewünscht, einer bestimmten quasi philosophischen Schule anzugehören, einem Philosophen zu folgen, der mir die ganze Welt erklärt. So, das ist rein philosophiehistorisch wahrscheinlich mit Hegel untergegangen, dass Philosophen versuchen, ein komplettes philosophisches System zu erzeugen, dass sie komplette Realität erfasst und in dieser Theorie erklärt. Also quasi ein Weltbild, ein philosophisches, das gab es danach nicht mehr in dieser Art und Weise. Wir sind in die Teildisziplinen zerfallen. Philosophie wollte sich wissenschaftlicher aufstellen. Ich will gar nicht zu sehr in die Philosophiegeschichte hineingehen. Aber ich habe mir immer gewünscht, Teil eines Weltbildes zu sein und war immer der Auffassung, dass es für mich leichter ist, mein Leben zu leben, wenn ich halt diese Fundamente mitbekomme, auf denen ich meine Welt aufbaue. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass ich in meiner frühen Jugend und Kindheit gläubig war. Also ich war sehr abergläubisch. Mhm. Ich habe mir vor jeder Klausur, vor jeder Prüfung in der Schule immer das entsprechende Buch unter mein Kopfkissen gelegt, in der Hoffnung, dass irgendwie das Wissen in meinen Kopf herüberwandert in der Nacht. Mhm. Ich habe jeden Abend vorm Bett kniend gebetet.
Wow.
Und ja, war schon, ich habe mich wohlgefühlt in dem Gedanken eines monotheistischen Gottes, der die Hände über uns hält, der uns eine Moral an die Hand gibt, der uns die Welt erklärt und ja, unser eigenes Leben erträglicher macht. Das hat dann halt in der Pubertät Risse bekommen. Ich habe die Firmung noch mitgenommen, es gab jetzt kein Schlüsselereignis, kein Theodizee-Ereignis, also die Theodizee besagt die Frage, wenn Gott doch allmächtig und allgütig ist, warum gibt es das Böse in der Welt? Das ist die Theodizee-Frage, die ist aufgekommen, vor allem ganz prominent, als es ein großes Erdbeben in Lissabon gab, das müsste im 18. Jahrhundert gewesen sein, zu Leibniz-Zeiten auf jeden Fall. Das hat diese Frage richtig angekurbelt, wie kann es einen allmächtigen und allgütigen Gott geben, wenn es das Übel gibt? Denn ist er allmächtig und allgütig, dann möchte er ja, dass es dem Menschen gut geht, weil er ja allgütig ist. Mhm. Und da er allmächtig ist, kann er das auch herbeiführen. Gibt es nun mal allerdings das Übel, entweder kann er das Übel nicht aus der Welt schaffen, also ist er nicht allmächtig, oder er möchte es nicht, also ist er nicht allgütig. Das ist die klassische Theodizee-Frage. Sowas gab es bei mir nicht. Also es gab jetzt nicht diesen Initialpunkt, dass ich einen Verlust zu verkraften hatte, einen Schicksalsschlag, der mich alles hat hinterfragen lassen. Es war einfach ein Erwachsenwerden, würde ich sagen, aus dieser naiven Haltung heraus. Die Welt müsste sich auf jeden Fall erklären und ich müsste mich nur noch an den gedeckten Tisch setzen. Also dieses Verlustgefühl habe ich versucht, mit der Philosophie irgendwie ein Stück weit zu kompensieren. Aber in den letzten Jahren ist mir halt irgendwie bewusst geworden, dass es das vielleicht gar nicht braucht, um vernünftig oder um über den Ozean des Lebens zu segeln, sage ich mal. Es macht es vielleicht einfacher, wenn wir ein paar Ruderer noch dabei haben, ein großes Schiff, was uns trägt. Aber nichtsdestotrotz macht man sich natürlich dann auch gewisserweise abhängig. Also ich beraube mir ja einen gewissen Teil meiner Erlebnisqualität, indem ich von vornherein sage, das und das gibt es in meinem Weltbild nicht. Einer Lust nachzugehen und auch mal einen One-Night-Stand zu haben, widerspricht meinen moralischen Impulsen oder meinem Weltbild. Und deswegen kann ich dem nicht nachgehen. Also das ist halt wie so oft im Leben, wo finden wir die Waage zwischen einer Impulsbefriedigung und wo wollen wir uns vielleicht mittel- und langfristigen Zielen hinwenden, in denen wir einen gewissen Wert sehen. Das ist ja immer der Konflikt irgendwo in solchen Sachen. Möchte ich jetzt meiner Lust nachgeben und mit dem gerade kennengelernten Menschen, in der Cocktailbar, beim Spazierengehen, wo auch immer man Menschen kennenlernen kann und auf Anhieb vielleicht sich sexuell zu dieser Person hingezogen fühlt, dann raube ich mir natürlich diese ganze Sphäre der Erlebniswelten so. Und ich glaube, es ist einfach realistischer, sich selbst zuzugestehen, dass man nicht nur Geist ist, sondern auch Körper und dass der Körper gewisse biochemische Prozesse in sich trägt, die einen dann hin und wieder mal einen Impuls mitgeben, der halt vielleicht dem eigenen Moralempfinden widerspricht. Das heißt nicht, dass wir anarchisch jetzt nur noch unseren eigenen Willen folgen sollen. Er soll natürlich immer noch begrenzt sein in einem vernünftigen Rahmen. Das heißt, ich sollte nicht in meiner Impulsauslebung die Freiheit von anderen verletzen in irgendeiner Art und Weise. Das muss natürlich funktionieren, weil sonst Gesellschaft nicht funktioniert. Und ich bin auch ein Werte-Realist. Also ich bin auch der Überzeugung, dass es Werte universell gibt, die einfach da sind und die wir befolgen sollten. Also von daher bin ich auch nicht komplett nihilistisch unterwegs und egoistisch. Aber nichtsdestotrotz habe ich halt irgendwie gelernt, dass diese Sphäre, diese in Anführungsstrichen schmuddelige Sphäre, seine Daseinsberechtigung hat. Und dass wir uns nicht zu überhöhen sollten, weil wir sind Wesen, die ein Gehirn in uns tragen, das wenig verändert, immer noch einem Wesen gleichkommt, der in der Steppe gelebt hat, der gerade den aufrechten Gang hinter sich hatte. Und ich finde, das ist halt schmerzhaft, sich das einzugestehen. Das ist ja, sind ja eine der drei großen narzisstischen Kränkungen des Menschen, dass er nicht mehr durch Darwin nicht mehr Herr über alle Lebewesen ist und mit Freud dann nicht mal her im eigenen Hause quasi, in seinem Kopf. Das müssen wir uns zugestehen. Dadurch gewinnen wir nämlich auch Freiheiten hinzu. Und dann seine Umwelt halt nicht dahingehend immer vorzuinterpretieren. Denn auch dann, wenn wir ergebnisoffen an unsere Umwelt rangehen, können wir auch Dinge einladen, die uns sonst verwehrt bleiben. Also wenn ich einen Weg einfach erkunde, mir jetzt nicht vorgefertigte Pfade, ein Track mir runterlade aus dem Internet, sondern selbst erkunde, das sind für mich die schönsten Wanderungen. Auch so dieses Ergebnisoffene. Wir gehen jetzt los und gucken, wo wir hinkommen. Das ist doch das Spannende. Nicht, wenn ich weiß, wo jetzt die Abbiegung links gleich kommen müsste und dann ist da das Café, in dem ich Rast machen kann. Nee, ich gehe lieber einfach mal los und erkunde und bin offen für das, was da kommt.
Sadhu, Sadhu, schön. Was kann ich dem noch hinzufügen, außer vielleicht die Frage, Marco? Kann es sein, dass du jahrelang auf Knien gebetet hast, einem gelockten Jüngling zu begegnen, mit dem du deine unheilbare Gesprächigkeit erotisch austauschen kannst?
Ja, wer weiß. Wer weiß, zu was ich da insgeheim gebetet habe.
Sehr erfolgreich auch, würde ich sagen. Nee, schön, schön gesprochen. Ich kann dem tatsächlich gar nicht so viel zufügen und habe die ganze Zeit genickt und mit der Zunge geschnalzt, weil du das so gut on point gebracht hast. Ich meine, wir können auch noch mal eine eigene Folge über Polyamorosität und dergleichen aufnehmen. Finde ich sehr spannend, ne? Finde ich ein interessantes Thema, weil es auch gerade aktuell ist. Ja? Und ich also hier und da mal mitbekomme, dass Menschen diese Form des Miteinanders, nenne ich es mal, leben und versuchen. Mhm. Vielleicht kann ich auch mal jemanden einladen zu dem Thema. Also da kommen mir viele Ideen. Ich denke, es lohnt sich jetzt aber nicht noch mit Blick auf die Uhr, da jetzt groß einzusteigen. Deswegen halte ich mich ein bisschen zurück. Ich habe ja auch diesmal leicht mehr gesprochen als du, ausnahmsweise. Genau, ich hoffe, dass dieses Format irgendwie auch ankommt und dass also, dass ihr jetzt, weil es gab beim letzten Mal das Feedback, man hätte sich gewünscht, dass ich noch abschließend vielleicht was zu dem Märchen, zu dem Inhalt sage. Ja, das endete relativ abrupt. Es war ein erster Gehversuch. Bitte seht mir nach, dass ich da noch kein Vollprofi bin. Ich übe mich und auch dieses Live-Vorlesen ist nicht so super easy. Ja, ich kann es besser, wenn ich die Menschen vor mir auch sitzen, liegen oder stehen sehe, habe, weil ich dann einfach eine direkte Response empfange und dann bin ich mehr auch in Game. In dem Fall, schaue ich halt quasi auf das Buch und höre Marco hin und wieder schwer atmen bei den entsprechenden Szenen.
Ich habe mich gemutet, das kann nicht sein.
Ich weiß, es war mir klar, weil sonst hättest du wahrscheinlich Töne von mir gegeben, die nur das Tier kennt. Und
ja, die Nachbarn haben schon geklingelt, haben sich schon Sorgen gemacht.
Der Klassiker. Nee, also mir hat es trotzdem Spaß gemacht zu lesen.
Ich damit darf ich noch zu deinen letzten Ausführungen einmal kurz was sagen?
Nein. Komm, gerne.
Zu dem Wunsch auch irgendwie noch was dazu zu sagen, das kann man natürlich machen. Ich finde aber, das sollte man auch einfach mal so stehen lassen, weil ich brauche ja nicht einen Interpretationsschlüssel zu jedem Werk, sondern lasst es einfach mal auf euch wirken und schreibt doch gerne in die Kommentare, welche Fragen euch da zu den literarischen Stücken dann interessieren und worüber wir quatschen können. Denn das halte ich für sinnvoller, als wenn wir irgendwie oder du dann vielleicht noch einen Interpretationsteil anfügst. Ich meine, das kann man vielleicht mal machen bei sehr komplexen Themen, Geschichten, vielleicht auch Themen, wo du dich nochmal gesondert wirklich explizit ausdrücken möchtest. Aber nutzen wir das doch irgendwie als so Diskussionsgrundlage, um darüber zu sprechen. Weil auch die letzte Geschichte hat natürlich wieder viel mit einer Moral zu tun und auch mit Aversionen, die man vielleicht dann den Protagonisten gegenüber empfindet. Ja. Und da muss man dann auch wieder ganz klar aufmachen, so dass die Ehe damals ist ein anderes Verständnis als heute. Das sind auch immer so Dinge, die man berücksichtigen muss. Deshalb habe ich gefragt, von wann ungefähr das heutige Stück stammt, weil das muss man natürlich immer alles in der Zeit sehen und dann kann man es auch besser verstehen, eine arrangierte Ehe keine Liebesehe ist und dass da vielleicht eine Brautentführung nochmal anders ist, als wenn wir es aus unserem heutigen Geist heraus so betrachten würden. Ja. Deswegen fände ich es irgendwie ganz, ganz spannend, wenn wir daraus irgendwie dann eine Diskussionskultur vielleicht aufmachen und man da in einen Austausch kommt.
Ja.
Und wenn ihr da draußen ein riesiges Interesse daran habt, irgendwie gegen eine Geschichte aufzuschreien oder sie zu bejubeln, ihr seid herzlich eingeladen, das kundzutun und wenn das irgendwie alles passt, dann kann man mit Sicherheit auch mal sagen, so, dann sprechen wir mal in einer kurzen Podcast-Folge darüber. Das wäre ja sowieso auch ein spannendes Thema, euch da draußen hin und wieder zu involvieren in unsere Gespräche. weil ja. Ich finde, je mehr Perspektiven ich auf das Leben antreffe, desto reichhaltiger wird auch meine Lebenserfahrung. Und ich finde es immer so bereichernd, von auch Lebenswegen zu hören, die ganz fremd von meinem eigenen Leben sind,
ja.
Weil ich da super viel lernen kann. Also seid herzlich eingeladen, über die Literaturstücke nachzudenken und tut es in den Kommentaren gerne kund. Wir werden davon jetzt nicht dermaßen überschwemmt, dass wir uns den nicht annehmen können. Also da ja. Können wir mit Sicherheit auch in den Austausch gehen. Das ist vielleicht so mein persönlicher Appell, das vielleicht auch mal so anzugehen, das Ganze. Ja.
Genau, kann ich auch nur zustimmen. Und falls ihr euch wundert, warum Marco so kristallin zu hören ist, er hat ein neues Mikrofon, das auch zeigt, wie viel ihm dieser Podcast hier bedeutet. Ihm ist wichtig, den Content sauber zu verbalisieren, mir natürlich auch. Und wir uns ist wichtig, dass ihr beteiligt bleibt, ja, dass ihr so ein bisschen mitgestaltet, wenn ihr möchtet, dass ihr uns auch Impulse gibt. Wir wollen ja daraus auch einen Lernprozess machen und wir sind natürlich keine Götter, die alles perfekt irgendwie vollziehen, auch wenn ich manchmal den Eindruck erwecke, das ist...
Ich wollte das auch gerade sagen.
Das ist eher pathologisch bedingt. Nein, Leute, ich glaube, wir haben genügend Inhalt geliefert. Vielen Dank, dass ihr dabei seid, dabei wart, dabei bleibt. Ja, fühlt euch inspiriert, Märchen zu lesen und den jeweiligen Zeitgeist auch zu verstehen.
Mhm.
Und ja. Wir wünschen...
Wenn euch meine Audioqualität entgegenkommt und sie euch gefällt, dann müsst ihr meiner Freundin danken. Und ich danke ihr auch nochmal hier in dieser Form, denn sie hat mir das Mikrofon geschenkt, weil sie mich und uns hierin unterstützen möchte. Und das möchte ich nochmal mit einem Ausrufezeichen versehen. Das halte ich nicht für selbstverständlich. Ich bin sehr froh, dich zu haben und danke dir auch nochmal auf diesem Wege. Und ich hoffe auch, dass sich das jetzt in der Aufnahme wiedererkennen lässt und dass das nicht nur auf deinen Kopfhörern so klingt, sondern auch auf der Audiospur.
Ja.
Das haben wir nämlich noch nicht getestet.
Ja, werden wir sehen.
Deshalb, der spannende Moment kommt noch.
Ja, auch ich danke dir, Lisa, von Herzen für diese Geste und wünsche dir und allen anderen da draußen Liebe und Vertrauen.
Bis bald.
Jo, das war's mal wieder von uns. Wir freuen uns über Kommentare auf unserer Seite www.logos-podcast.de. Dort findet ihr also alle Folgen unter der Rubrik Podcast und könnt auch Kommentare einfügen. Bis bald.